Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Hallo, ich bin dieser Daniel, der da erwähnt wurde. Ich bin Philipps Kollege und darf heute predigen. Ich kann so starten. Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Ist schon mal ein Wunder? Oh, einige Hände gehen hoch, wow. Ich habe mal nach einer Definition von einem Wunder geschaut und die evangelische Kirche in Deutschland definiert Wunder folgendermaßen. Ein Geschehenes, das mit menschlicher Vernunft oder Erfahrung nicht erklärbar ist. Etwas, das du erlebt hast, was man eben nicht mit Vernunft oder Erfahrung einfach erklären kann. Und ob du jetzt gerade deine Hand gehoben hast oder nicht, wir sind alle Teil eines großen Wunders. Du und ich, wir alle in diesem Raum oder auch zu Hause, wir sind Teil eines großen Wunders. Wir erleben heute etwas, jetzt gerade, was keine Generation vor uns erlebt hat. Seit 74 Jahren hat jede und jeder von uns in Deutschland Grundrechte. Niemand vorher, keine Generation vorher, hatte so viele Rechte wie wir heute. Kannst du sogar zurückgehen bis ins Römische Reich. Ich sage sogar so weit zurück. Und selbst das Römische Reich hatte noch mal ein paar andere Rechte als wir. Es ist was ganz Besonderes, heute und hier zu leben. Denn die Erfahrung von Generationen vorher, und manche von den Generationen sitzen auch hier, ist eine andere. Und deshalb darf man von einem Wunder sprechen. Früher sind siegreiche Heere plündernd durchs Land gezogen, haben Menschen aus ihren Häusern gezerrt, sie verschleppt, Frauen Gewalt angetan, Unschuldigen oder Zivilisten Gewalt angetan. Einfach das Recht des Stärkeren, und das war normal. Gerade gestern über die Landung der Alliierten in Italien gelesen, was da so passiert ist. Und da gab es eben bestimmte Sachen noch nicht. Das ist dann einfach so. Das ist normal. So passiert es. Und heute haben wir Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, wie Amnesty International. Die zählen diese Vergehen alle mit. Sie dokumentieren sie, diese Verbrechen. Diese Taten können überhaupt erstmal als Verbrechen angeprangert werden. Täter können theoretisch zumindest vor Gericht gestellt werden. Und das ist nicht normal. Das ist nicht normal in der Menschheitsgeschichte. Und wenn du heute hier bist und dich neu mit dem christlichen Glauben beschäftigst, dann möchte ich dir zeigen, was der christliche Glaube mit diesem Wunder zu tun hat und warum der christliche Glaube heute relevant ist. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass die Kirche und Christen so wirken, als wäre das die Menschengruppe, die immer so grundsätzlich dagegen ist. Ja, das sind die, die gegen irgendetwas sind. Ich möchte dir heute zeigen, wofür Christen stehen und warum sie dafür stehen. Und vielleicht können wir miteinander entdecken, was würde eigentlich fehlen, wenn dieser Glaube an Gott nicht da ist. Würde man das merken? Und wenn du dich als Christ bezeichnest, möchte ich mit dir eine Entdeckung machen. Und zwar, wie dein ganz persönlicher, privater Glaube mit großen Themen in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Mit Politik, mit Gesellschaft. Aber das ragt rein ins Privatleben. Vielleicht mit Fragen rund um älter werdende Eltern. Was mache ich da? Ich meine jetzt nicht irgendwie genau in der Pubertät. Da werden die Eltern, merkt man auch, wie alt sie sind. Aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meine noch älter als eure Eltern. Ja, was bedeutet das für Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne eigenes Zuhause, ungeborene Menschen und so weiter? Was hat der Glaube da mit zu tun? Und ich behaupte, was wir glauben, hat einen direkten Einfluss auf unseren Alltag und wie wir leben, verrät, was wir tatsächlich glauben. Der Autor und Unternehmensberater Simon Sinek hat einen unheimlich erfolgreichen TED-Talk gehalten. Das sind so Mini-Vorträge, kann man sich im Internet anschauen. Und hat dann auch ein Buch geschrieben, unheimlich erfolgreich gewesen, mit dem Titel Frage immer erst, warum? Und er schreibt in diesem Buch Folgendes. Unser Verhalten wird von unseren Annahmen oder von vermeintlichen Wahrheiten beeinflusst. Wir treffen Entscheidungen, die auf dem beruhen, was wir zu wissen glauben. Es ist noch nicht lange her, dass der größte Teil der Menschheit glaubte, die Erde sei eine Scheibe. Diese vermeintliche Wahrheit beeinflusste das Verhalten. In dieser Epoche gab es wenige Entdeckungen. So, jetzt lass uns heute mal eine Entdeckung machen. Lass uns miteinander entdecken, was Christen glauben und warum sie es glauben. Denn ich behaupte mit Simon Sinek zusammen, das, was Menschen glauben, hat einen Einfluss auf ihren Alltag, auf ihren Umgang mit Kindern, mit Frauen, mit Männern, im Konfliktfall, im Klein-Klein des Alltags. Als Christusgemeinde Barmek Süd sagen wir, wir wollen gemeinsam Gott erleben und Hamburg lieben. Und dieses Hamburg-Lieben steht für Engagement für andere, Engagement für Menschen in dieser Stadt. Denn Kirche hat den Auftrag, aktiv zu sein, sich zu engagieren. Da, wo Kirchen passiv werden, werden sie früher oder später geschlossen. Das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir mit Simon Sinek 4 Wochen lang die Bibel befragen. Warum? Warum? Und wir haben uns 4 Themen rausgesucht, von denen wir denken, das sind Themen, die in unserer Gesellschaft gerade diskutiert werden. Das ist sowas wie Rassismus, wie Umweltschutz, wie Meinungsfreiheit. Was darf man sagen, was nicht? Und Menschenrechte. Und ich starte damit, dass ich sage, ey, wir sind Teil einer Wundergeschichte. Also Rechte von Menschen, wer sich da so ein bisschen auskennt, der weiß, das gab es schon vorher. Ne? In Nordamerika gab es, ich glaube, die Declaration of Rights. Dann gab es die Französische Revolution und die Magna Carta. All das, aber der eigentliche Durchbruch kam erst nach dem absoluten Tiefpunkt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden die Menschenrechte im Vorwort der Vereinten Nationen verankert. Und da kann man heute noch lesen, die Menschenrechte sind das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal. Das war gerade ein Zitat. Okay, was sind Menschenrechte? Menschenrechte sind Rechte, die für alle Menschen gelten, egal ob es Kinder sind, Frauen oder Männer. Rechte sowie ein Recht auf Leben, sehr basic, aber das war vorher nicht so klar. Recht auf Freiheit, Recht auf Sicherheit, Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz. Peter Tschentscher darf dich also nicht einfach, weil er Lust hat, in Kerker sperren. War aber die meiste Zeit in unserer Geschichte anders. Und diese Rechte, die gelten von Geburt an, unabhängig davon, wer du bist, wie du aussiehst, wo du herkommst, was du glaubst, etc., sie gelten. Und dafür, dass diese Rechte gelten, sind Regierungen verantwortlich. Und jetzt wird's spannend. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für die Behauptung, dass diese Rechte existieren. Also man kann das wissenschaftlich nicht herleiten, dass diese Rechte existieren, dass Menschen überhaupt Rechte haben. Und wenn du jetzt sagst, ah, das ist aber gesunder Menschenverstand oder das ist doch westliches Erbe, so von den Griechen her, dann muss ich dich enttäuschen. Also Aristoteles dachte, bestimmte Menschengruppen werden als Sklaven geboren. Oder wir Menschen sind vernunftbegabte Tiere. Wenn du jetzt ein bisschen zurückgehst, muss gar nicht so weit zurück nach England, dann gab es dort einen sehr bekannten Philosophen und Religionskritiker, der hieß Bertrand Russell. Kennen vielleicht einige von euch. Und er hat Folgendes über unsere Situation gesagt. Er hat gesagt, wir sind das Produkt von Ursachen, die das Ziel, das sie erreichen wollten, nicht vorausgesehen haben. Die Hoffnung, Ängste, Freuden und Überzeugungen unseres Geistes sind nur das Ergebnis des zufälligen Zusammentreffens von Atomen. Also alles Zufall. Ist das Leben ein Zufall? Da wir Menschen teilen ja sehr viel von unserer Erbinformation mit anderen Lebensformen. 55% der menschlichen Gene haben eine Übereinstimmung mit denen einer Banane. Warum sollten Menschen mehr Rechte haben als Früchte und Tiere? Also wenn wir sagen, das säkulare Weltbild wird geprägt von Naturwissenschaft und man das konsequent weiterdenkt, woher haben wir diese Rechte? Sind das vielleicht einfach Leute, die am Ende vom Zweiten Weltkrieg zur Erkenntnis gekommen sind? Dann gab es einen Mehrheitsentscheid und die Mehrheit hat eben die Hand für diese Rechte gehoben? Wenn das die Existenz unserer Rechte begründet, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis eine andere Mehrheit die Hand hebt und sagt, diese Rechte existieren nicht mehr. Oder hat sich einfach nur der Stärkere durchgesetzt gegenüber Affen und Bananen? Wenn das die Begründung unserer Rechte ist, dann müssen wir nur warten, bis wieder ein Stärkerer kommt und uns verdrängt. Ist gar nicht so leicht, oder? Menschenrechte zu begründen. Und ich habe so ein bisschen in der Literatur geforscht, das war so ein richtiges Rechercheprojekt. Und in der Literatur gibt es so bestimmte Sätze, die über unsere Rechte formuliert werden, so im Brustton der Überzeugung, ich zitiere mal, Menschenrechte sind ewig, unabänderlich und gelten überall. Oder als Naturrecht, ich weiß, wer das studiert hat, nee, genau, da kann man drüber reden, als Naturrecht steht das Menschenrecht über dem Staat. Und das habe mal geguckt, wo sind die Fußnoten für dieses, gibt's nicht. Es ist also total umstritten, woraus leiten sich diese transzendenten, diese über allem stehenden Rechte eigentlich ab? Wie begründet man das? Ja, wie begründet man etwas, das unsichtbar ist, aber für alle gelten soll? Und ihr merkt schon, das hat Berührungspunkte zu einem anderen Thema. Wenn wir sagen, ey, das ist unsichtbar und soll für alle gelten, kann man sowas behaupten? Ist es nicht anmaßend, wenn eine Kultur etwas über eine andere aussagen will? Der Politikwissenschaftler Charles Taylor, habe ich jetzt nicht als Folie, hat gesagt, lass jeden sein eigenes Ding machen und man sollte die Werte der anderen nicht kritisieren, denn sie haben ein Recht darauf, ihr eigenes Leben so zu leben, wie sie es tun. Die einzige Sünde, die nicht toleriert wird, ist Intoleranz. Ist es so? Das ist ja so ein Narrativ unserer Zeit. Ich habe eine Zeit lang, bevor ich Pastor geworden bin, bei so einer Hilfsorganisation mitgemacht, nicht beruflich, sondern einfach so. Und da hatten wir ein Projekt, das hieß Luxury Girl, also Luxusmädchen. Und es ging um Mädchen in Indien, die ausgesetzt wurden oder gar nicht erst geboren werden durften, weil es eben ein Luxus empfunden wurde, die bringen wirtschaftlich nicht so viel. Und unsere Mission war es dann eben, Reisen zu organisieren, das irgendwie... ja, gegen dieses Unrecht einzutreten. Wenn man das jetzt mal konsequent denkt, was unser Narrativ zurzeit uns die Geschichte, die unsere Kultur erzählt, ist doch, mit welchem Recht darf ein weißer Mann etwas über den Umgang von Menschen in Indien sagen? Und deshalb ist es gar kein Wunder, dass es keine allgemeingültige Begründung für die Menschenrechte gibt. Oder mit Simon Sinek könnte man sagen, uns fehlt das Warum für ein Recht auf Leben. Uns fehlt das Warum für ein Recht auf Freiheit und so weiter und so fort. Und jetzt ein letzter verrückter Gedanke. Die höchste Instanz in Deutschland ist kein Mensch. Die höchste Instanz in Deutschland, in unserem System, ist kein Präsident, ist kein Kanzler, ist kein Bürgermeister. Die höchste Instanz in Deutschland ist ein Stück Papier. Unser Grundgesetz. So, und für wen das jetzt aber kein verrückter Gedanke sein sollte, sind Christen. Etwas Geschriebenes, das über allem steht, das ist lange bekannt in der jüdisch-christlichen Tradition. Da gibt es etwas Geschriebenes, das über dem König steht, über dem Herrscher, über dem Leiter, über dem Pastor, über der Gemeindeleitung oder der einzelnen Gemeinde. Und das führt uns zurück jetzt zum Anfang. Okay, warum, was hat das Christentum eigentlich heute zu bieten? Warum ist das Christentum, diese alte Religion mit diesem noch, also ewig alten Buch, Geschriebenes, was hat das für eine Bedeutung heute? Würde etwas fehlen, wenn man diesen Glauben ablehnt, aufgibt? Oder man könnte ja auch anders fragen, ne, was gewinnen wir eigentlich? Und da möchte ich jetzt mit euch gleich mal in dieses Buch schauen. Im ersten Buch der Bibel, gleich im ersten Kapitel, können wir nämlich Folgendes lesen. Gott sprach, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Hier ist die Begründung der Menschenrechte. Hier ist die Begründung aus christlicher Perspektive für die Menschenrechte. Warum hat jeder Mensch ein Recht? Ebenbildlichkeit. Weil Männer und Frauen, große und kleine Menschen, im Ebenbild als Abbild Gottes geschaffen sind. Imago Dei, sagen Theologen. Jedes ungeborene Kind, jeder von Krebs entstellte Mensch, jeder Mensch mit Behinderung, jeder älter werdende Mensch, whatever, das alle sind Ebenbilder Gottes. Und das unterscheidet Menschen von Bananen und Pavianen. Das ist eine Begründung. Die Bibel sagt, jeder Mensch, egal wer, spiegelt Gott wider. Es ist völlig egal, was uns vielleicht trennen mag, so äußerlich, was wir glauben, sexuelle Orientierung, was auch immer es ist, was uns alle miteinander verbindet und was die Kontroversen unserer Zeit ist. Die Bibel sagt, es spielt am Ende keine Rolle für unseren Wert und unsere Würde. Es spielt keine Rolle, was du getan hast oder nicht getan hast. Es spielt keine Rolle, woher du kommst, wie tief du gesunken bist. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist ein Geschöpf Gottes. Gott liebt dich. Und deshalb gibt es eine felsenfeste, objektive, unveränderliche Würde und Bedeutung für jede Frau, jeden Mann, jedes Kind. Liebe Politikwissenschaftler, Menschenrechte sind ewig unabänderlich und gelten überall. Als Pastor würde ich sagen, weil Gott ewig, unabänderlich und überall ist. Und ich glaube, wenn du dich mit Glauben beschäftigst oder da Zweifel hast, die Bibel beschreibt hier etwas. Dieser alte Text beschreibt etwas, was wir doch intuitiv fühlen. Weißt du, in unserer Zeit haben so viele Leute von uns psychische Probleme und wir gehen zu Therapeuten, was total sinnvoll ist, wenn es dir nicht gut geht. Eine ganz große Nachfrage, aber selbst nichtgläubige Therapeuten schreiben oder raten uns in diesen Gesprächen, du bist wertvoll. Also die würden das so nicht sagen, weil Hilfe zur Selbsthilfe und dann gibt es andere Wege dahin, aber letztlich, du bist wertvoll, du hast Würde, grenz dich ab, sorg für dich, da gibt es einen Wert für dich als Mensch. Wir brauchen das, egal was wir glauben, aber eigentlich gibt es dafür in unserem Weltbild gar keinen Platz. Der englische Journalist G.K. Chesterton hat vor 100 Jahren Folgendes beobachtet. Er sagt, als Politiker wird der säkulare Mensch schreien, dass jeder Krieg eine Vergeudung von Leben ist und dann als Philosoph zugeben, dass alles Leben eine Vergeudung von Zeit ist. Der säkulare Mensch geht zuerst zu einer politischen Versammlung, wo er sich darüber beschwert, dass die Ureinwohner behandelt werden, als wären sie Tiere. Dann geht er zu einem wissenschaftlichen Treffen, wo er beweist, dass alle Menschen in Wirklichkeit Tiere sind. Leben wir, was wir glauben? Glauben wir, was wir leben? Und mein Eindruck ist, unser Geist, unsere Seele oder zumindest unsere Emotionen, vielleicht können wir uns darauf einigen, geben der Bibel recht. Jeder Mensch ist wertvoll. Ausbeutung sollte es nicht geben. Missbrauch sollte es nicht geben. Das Recht des Stärkeren, auch wenn das unsere Erfahrung ist, das Recht des Stärkeren ist nicht normal. Das sollte es nicht geben. Glaubst du an Wunder? Unsere Rechte sind ein Wunder. So, vielleicht hast du jetzt einen Einwand und sagst, hey, das ist ja schön und gut in der Theorie, aber so die Geschichte zeigt ja auch, dass viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, unfassbares Leid verursacht haben. Leute diskriminiert haben, bekannt sind für Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Und wie passt denn, das passt doch nicht zusammen. Ist doch widersprüchlich. Der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. hat es ähnlich gesehen. Und er hat zu einer Zeit in den USA gelebt und sich auch engagiert, in der weiße Christen dunkelhäutige Menschen unterdrückt und ihnen Gewalt angetan haben. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat nicht gesagt, okay, das Christentum ist falsch. Ihr Christen aus den Südstaaten, das ist falsch. Er hat gesagt, lebt das Christentum konsequenter. Setzt um, was ihr da lest in diesem Buch. Und diesen Gedanken finde ich spannend. Das Christentum muss nicht per se falsch sein, nur weil seine Anhänger widersprüchlich leben. Das ist wie ein Arzt, der raucht. Wie eine Ärztin, die Alkohol trinkt. Da würde man ja auch sagen, okay, also das ist nicht schlau. Du weißt es doch eigentlich besser. Ja? Und die, wahrscheinlich würde so in einem medizinischen Gespräch die Ärztin sagen, maßvoll, wenn überhaupt und besser nicht, dann ist es schädlich und dann vielleicht selber. Aber das macht ja die Aussage des Arztes nicht ungültig, dass dieser Mensch als Person widersprüchlich lebt. Aber ich finde, diese Kritik lässt eine Entdeckung machen. Auf welcher Grundlage können wir sagen, dass etwas falsch ist? Falls du ein Vertreter der Evolution bist, besonders auch ohne Gott, dann ist Leid total normal für die Entwicklung unserer Welt. Muss halt passieren. Der Stärkere setzt sich durch, denn wenn der Stärkere und besser Angepasste sich nicht durchsetzt, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Und Leid ist dann weder gut noch schlecht, Leid ist einfach vorhanden. Denn wer kann schon sagen, was gut und schlecht ist? Und an der Stelle hat das Christentum total viel zu bieten. Hier kommt die Relevanz des christlichen Glaubens. Der einzige Grund, warum wir sagen können, ich glaube nicht an einen Gott, der all das Leid zulässt, ist doch, dass wir auf irgendeiner Ebene unbewusst annehmen, Gott ist gut. Etwas in uns sagt, Gewalt, Leid sollten nicht sein, das Recht des Stärkeren sollten nicht sein. Aber dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Zu behaupten, dass alle Menschen gleich sind, ist ja erstmal Quatsch. Ja, guckt euch um. Wir sind nicht gleich. Hier sind wunderbare Menschen aus unserer Gemeinde, alt und jung, Männer und Frauen. Wir sind nicht gleich. Es gibt Menschen, die sind schlauer als ich. Es gibt Menschen, die sind stärker als ich. Es gibt sogar Menschen, die sind lustiger als ich. Wir sind nicht gleich. Oder doch? Was uns gleich macht, ist das, was die Bibel hier behauptet, unsere Ebenbildlichkeit. Bei all den Unterschieden die ihr hinter mir an der Wand seht, die ihr hier im Raum seht, wir sind alle geschaffen als Ebenbilder Gottes. Wir können den Worten der Bibel vertrauen. Die höchste Instanz darf ein Stück Papier sein, inspiriert von Gott. Deswegen bin ich übrigens Pastor geworden im Mülheimer Verband und in dieser Gemeinde, weil hier das Wort Gottes die höchste Instanz ist. Nicht unsere Kultur, nicht was wir persönlich für Präferenzen haben, sondern Wort Gottes, weil er gut ist. Gott aufgeben heißt Rechte aufgeben. Und hier ist der christliche Glaube keine Krücke, sondern kann wirklich Veränderung schaffen, kann wirklich was nach vorne bringen. Und das möchte ich euch zeigen. So, woher können Christen die Kraft nehmen, sich für Menschenrechte einzusetzen? Und die Antwort ist die Kernbotschaft des Christentums. Das ist das Evangelium. Christen glauben an einen Gott, der ja, der über allem steht, der mächtig ist, der heilig ist, der majestätisch ist, unerreichbar. Aber dieser mächtige Gott hat Rechte aufgegeben und ist zu den Schwächeren gegangen. Und in der Bibel klingt das in Philipper 2 folgendermaßen. Obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Das Evangelium, die Wundergeschichte, der Stärkere verzichtet auf seine Rechte. Jesus gibt sein himmlisches Recht ab. Warum? Aus Liebe zu dir. Also du hast vor Gott keine Rechte. Wie denn? Beim Armdrücken würde ich verlieren. Normal wäre, wenn der Stärkere sich durchsetzt. Aber hier ist die Botschaft des Evangeliums, die Gnadenbotschaft. Gott liebt dich so sehr, dass er sein Recht zurückgestellt hat, seine Gerechtigkeit, um dir nahe zu sein. Und jetzt kommt's, dir ein ganz besonderes Recht zu verleihen. Und wenn du als Gast hier bist, vielleicht ist es dein Moment, vielleicht ist das jetzt dein Moment. Im Johannesevangelium 1, Vers 12 steht, all denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist das einzige Mal, dass von einem Recht die Rede ist. Tatsächlich steht da in diesem Urtext, in dem das geschrieben wurde, Gott gab uns die Macht oder die Autorität. Ey, du hast doch gegenüber Gott hast du keine Autorität, aber er schenkt sie dir. Gott schenkt dir Rechte, Autorität, Macht, der Allmächtige. Du darfst Gottes Kind werden und mit dieser Gotteskindschaft bekommst du Zugang zu all dem, wovon diese Welt träumt, zu all dem, wovon die Vereinten Nationen schreiben. Freiheit, Würde, Leben, Gerechtigkeit und so viel mehr. Vielleicht ist heute dein Moment zu sagen, ich will dieses Recht. Ich will Gottes Kind werden. So, inwiefern gibt dieses Evangelium Kraft zur Veränderung? Wenn du weißt, der Stärkere hat mich nicht platt gemacht, sondern er hat sein Recht zurückgestellt. Wenn du weißt, ich bin geliebt, gesehen, ich werde versorgt. Wenn du weißt, da ist jemand, der kämpft für mich und dieser Status hängt nicht ab von meiner Performance und ob ich alles richtig mache in diesem Leben. Nein, der wird mir einfach verliehen. Das befreit dich, um dich für andere zu engagieren. Also lasst uns Simon Sinek glücklich machen. Lasst uns diese Wahrheit reinnehmen in unser Verhalten, wenn wir in der U-Bahn sind, im Fitnessstudio, im Hörsaal, in der Schule, im Job. Ich habe 3 Fragen, wie es praktisch werden kann. Diese gelten jetzt für alle. Überleg einmal, wo bist du der Stärkere oder die Stärkere? Vielleicht aufgrund deiner Lebenserfahrung, vielleicht aufgrund von deiner Berufserfahrung, vielleicht aufgrund deines Bankkontos. Also niemand ist überall die Stärkere, das ist klar. Ne? Aber es gibt Punkte, wo wir merken, ja, da habe ich Einfluss. Wo ist das bei dir in deinem Leben der Fall? Und dann, wie kannst du deinen Einfluss für andere einsetzen? Vielleicht bist du Chefin und kannst bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Oder du bist einfach nur stark darin, dass Leute dich mögen, während andere übersehen werden. Und du nutzt deinen Einfluss, um Menschen reinzuholen in euren Kreis, dass sie gesehen werden. Und dann, was wirst du tun, weil du diese Predigt gehört hast? Jesus sagt einmal, mach nicht ein Ohr rein, das andere Ohr wieder raus. Das ist wie, als wenn man sein Haus auf dem Sand baut. Kluge Menschen hören Gottes Wort und sie machen damit etwas. Sei ein kluger Mann, eine kluge Frau. Was wirst du tun? Zur Zeit von Jesus ist Unrecht weit verbreitet. Also, Armut, Menschen werden versklavt, das ist normal. Es gibt Abtreibungen, die sehr gefährlich sind. Es tötet nicht nur haufenweise Babys, sondern natürlich auch die Frau. Was ist natürlich? Es tötet Unmengen an Frauen, Ungeborene. Babys sterben, betroffene Frauen leiden. Doch nicht nur die Tötung von Ungeborenen im Leben, sondern auch Kindermord wird praktiziert und ist völlig legal. Arme, alte und kranke Menschen werden in der griechisch-römischen Welt ausgesetzt und damit dem Tod preisgegeben. Das ist das Recht des Stärkeren. Und dann kommt Jesus. Und lange bevor es die Menschenrechte ins Vorwort der Vereinten Nationen geschafft haben, gibt es da Leute, die sagen, das ist nicht richtig. Christen glauben an die Ebenbildlichkeit. Und deshalb sind sie für Anfang an für Menschenwürde, für den Schutz des Lebens, ja auch gegen Abtreibung. Das ist nicht die Idee irgendwelcher Fanatiker Nordamerika, sondern das ist historisch unser Weg. Christen meiden die beliebten Zirkusspiele, in der Menschen gequält werden zur Unterhaltung. Sie machen Gefängnisbesuche, die niemand machen möchte. Sie kümmern sich um Menschen in der Gesellschaft, um sich niemand kümmern möchte. Warum? Weil sie glauben, es gibt da diesen Gott, dem die kaputte Welt nicht egal ist, der aus Liebe zu dieser Welt seine Rechte aufgegeben hat und der uns einlädt, es ihm nachzumachen, auf unsere Rechte zu verzichten für andere. Denn jeder Mensch ist ein Abbild dieses großartigen Gottes. Kein Mann, keine Frau, kein Kind ist ein Zufall oder gar ein Unfall. Gottes Herz schlägt dafür, dass so viele wie möglich sich seiner Mission anschließen. Und ich lade dich ein, mach mit. Mach mit. Bitte mach mit. Oder lass dich zum allerersten Mal von diesem großartigen Gott gewinnen heute. Ich möchte gern für uns beten und dann erkläre ich, wie es weitergeht. Was für ein Gott bist du? Jesus, du hast das Recht des Stärkeren nicht fortgesetzt. Du hast verzichtet aus Liebe zu uns. Jesus, wir danken dir dafür, dass du nicht der Unterdrücker bist, der Niedermacher, der, keine Ahnung, von, du kennst unsere Situation, wo es vielleicht sogar gerechtfertigt wäre, dass du anders mit uns umgehst, aber du bist gnädig und doch bist du gleichzeitig heilig. Und so bete ich darum, dass du uns durch deinen Geist jetzt auch in dieser Gebets- und Anbetungszeit inspirierst, was es bedeutet, für das einzutreten, was dir wichtig ist, weil du Hamburg liebst, weil du Menschen liebst in Hamburg. Jesus, komm du in deiner Kraft und in deiner Liebe. Und hab Dank für all das Gute, was du uns gibst, Jesus. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.